jetzt kommen wir drauf, wir schmeißen so viel Wert weg und so viele Ressourcen weg, lasst uns was tun.
Ja, und es geht um Planungssicherheit, es geht um Versorgungssicherheit.
Wir haben einfach Löcher aus den Weltkriegen zugeschüttet und später haben wir es einfach irgendwo in die Landschaft gekippt, wo es uns nicht gestört hat oder wo es niemand gesehen hat. Der ganze Mist brennt. Her mit Leer, Freunde. Bringen Sie die Batterie zurück.
Batterien sind ein super Beispiel von Abhängigkeiten. Über 95% der Rohstoffe, die dafür in Europa genutzt werden, kommen aus China, kommen aus anderen Bereichen der Erde. Wir haben schon wahnsinnig viel davon innerhalb Europas liegen. Ich verstehe das als einen Wert, den ich nicht entsorge, sondern einen Wertstoff, den ich rückführe.
Wir können CO2-Fußabdrücke nachweisen dadurch. Das ist von einem Wirtschaftsprüfer mittlerweile überprüft und anerkannt und zertifiziert worden.
Das ist ein Weg in die Wirtschaft von morgen. Willkommen bei Full Circle, dem Podcast über Kreislaufwirtschaft und wie das in der Praxis wirklich funktioniert. Ich bin Nadja Hahn. Ich spreche mit Menschen, die Lösungen finden, wie wir Rohstoffe länger im Kreislauf halten, damit Geld verdienen und der Umwelt etwas Gutes tun. Bevor wir gleich in die erste Folge starten, möchte ich euch kurz erzählen, was mich zu diesem Podcast inspiriert hat. Mich fasziniert Systemwandel. Ich bin schon so lange Wirtschafts- und Klimajournalistin. Ich will jetzt hören, was geht. Und da geht schon einiges. Aber einiges eben noch nicht. Reden wir darüber. Faktenbasiert und ehrlich. Wer sagen wir 10 Folgen hört, der soll 10 Geschäftsmodelle kennenlernen. Ich hoffe, ihr seid genauso neugierig wie ich. Fangen wir an. Heute geht's um Saubermacher. Das sind die Abfallprofis. Wir wühlen also heute, salopp gesagt, im Müll. Denn da liegen Schätze, also da liegen die Rohstoffe, die wir brauchen. Und das ist auch eine echte Hightech-Story. Und das erzählt uns Berthold Krenn. Er ist für Saubermacher fürs Österreich-Geschäft zuständig. Hallo.
Hallo, Nadja, grüß dich.
Mit dabei ist auch eine Expertin, das ist die Valerie Sophie Schönberg vom Circular Economy Forum Austria. Sie ist dort Executive Director und sie ist Unternehmensberaterin. Hallo, Valerie.
Guten Morgen.
Nur zur Info, das Circular Economy Forum ist eine Plattform für Forschung und Unternehmen im Bereich Kreislaufwirtschaft und es unterstützt diesen Podcast mit seiner Expertise und seinem Netzwerk. Vielen Dank dafür. Und wir sind hier alle per Du, weil wir uns aus dem beruflichen Kontext schon länger kennen und wir wollen da jetzt nicht künstlich per Sie sein, weil das komisch wäre. Schön, dass ihr da seid. Am Anfang frage ich immer sehr persönlich, ich fange mit dir an, Berthold, warum machst du das mit der Kreislaufwirtschaft? Es ist kompliziert, man muss wahnsinnig viel erklären, das mit dem Geldverdienen liegt nicht auf der Hand. Warum machst du das? Warum brennst du dafür?
Ich habe eigentlich damit begonnen vor 25 Jahren aus einer Notwendigkeit. Ich war damals noch in einer anderen Industrie unterwegs, uns ist der Rohstoff ausgegangen und wir haben einfach alternative Rohstoffquellen suchen müssen. Da bin ich dann irgendwie hineingestolpert und habe aber dann festgestellt, dass speziell in kreislaufwirtschaftlichen Themen muss man nicht nur mit einem Lieferanten oder mit einem Partner reden, sondern mit vielen. Und wenn viele Leute zusammenkommen, ist das immer lustig. Spannend und herausfordernd, das entspricht meinem Naturell und so bin ich in die Kreislaufwirtschaftsgeschichte hineingekippt und seitdem nicht mehr herausgefallen.
Genau. Und welcher Rohstoff ist da ausgegangen?
Damals war es, da war ich in der Zementindustrie, wir hatten in der Tongrube Probleme, wo wir Ton, das ist ein wichtiger Bestandteil in der Zementproduktion, gebraucht haben und Ziegelbruch war ein Thema, das wir damals aufgemacht haben vor 25 Jahren. Und mittlerweile ist das fixer Bestandteil in jedem Zementwerk. Das hat sich sehr gut entwickelt und es lässt sich auch Geld damit verdienen.
Valerie, die gleiche Frage an dich. Was reizt dich an der Kreislaufwirtschaft?
Bei mir hat sich das Thema entwickelt aus einem systemischen Verständnis, wie wir agieren als Wirtschaft, als Gesellschaft, gemeinsam mit der Umwelt, in der natürlich die Kreislaufwirtschaft, in dem Kreise geschlossen werden, ein absolut perfektes System eigentlich ist. Und mir ist es total wichtig, meine Zeit in etwas zu investieren, das Zukunft gestaltet. Wir verbringen 90.000 Stunden in unserem Leben mit Arbeit. Warum nicht mit etwas, was sinnvoll Zukunft gestaltet? Und das ist ganz klar die Kreislaufwirtschaft.
Ja, dann hauen wir uns mal ins Thema. Ich fange immer gern mit einer Zahl an. Und zwar schauen wir mal auf den Müll und wer ihn verursacht. Und da liegt die Bauindustrie weit, weit vorne. Berthold, du nickst. Und zwar sind das rund 3/4 unseres Abfalls in Österreich entsteht am Bau. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir genau dort den Hebel ansetzen. Und jetzt haben wir noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Österreich liegt bei der Entwicklung von Recycling-Technologien weltweit ganz vorne. Aber zu Hause können wir das Know-how nicht gut umsetzen, weil uns alte Vorschriften bremsen. Jetzt möchte ich mal zu Beginn einfach wissen, Berthold, Leute, die Saubermacher nicht kennen oder vielleicht nur eure LKWs kennen, was macht Saubermacher? Ihr seid irgendwie, wenn ich das salopp sagen darf, nicht die Mistkübler, sondern die Trüffelschweinchen, oder?
Nein, wir sind schon auch Mistkübler. Ich habe sogar ein T-Shirt geschenkt bekommen, als ich heuer eingetreten bin beim Saubermacher, das Mistkübler sagt, und ich trage diesen Titel mit Ehre.
Okay.
Weil wir für die Daseinsvorsorge einen wirklich wichtigen Beitrag leisten. Der Saubermacher macht das, was im Namen steht. Wir machen sauber. Wir räumen zusammen. Wir sind Partner für Kommunen. Wir sind Partner für die Industrie. Wir sind Partner für das Gewerbe. Wir holen bei vielen Leuten die Kübel von der Haustüre, aus dem Keller, aus dem Müllraum und sorgen dafür, dass das fachgerecht und umweltschonend entsorgt werden kann, bearbeitet werden kann, aufbereitet werden kann. Und dann kommt das Trüffelschweinwesen auch noch dazu. Wir greifen in den Mist hinein und glauben, das Beste, was da noch drinnen ist und herauszuholen ist, heraus, damit diese Ressourcen wieder zurück in den Kreislauf geführt werden können.
Und eben auch bei den großen Baustellen.
Ne? Auch bei den großen Baustellen. Und du hast es richtig gesagt, 3/4 der Mengen. Abfallmengen in Österreich sind Abfälle, die im Rahmen von Baugeschehen, Bodenaushub und so weiter passieren.
Und welche Schätze finden wir da drin?
Zum einen ganz, ganz wertvolle Rohstoffe. Wir haben Bodenaushub, Schotter, Dinge, die sofort wieder weiterverwendet werden können. Wenn wir dann an einen Hausabbruch denken, denken wir nicht nur an die Hülle, denken wir auch an alles, was in dem Haus drinnen ist. Kupferkabel, Metalle, Glas und so weiter. Holz natürlich auch sehr viel. All das kann in den Kreislauf zurückgeführt werden, in anderer Form. Das muss natürlich aufbereitet werden. Das ist ein recht aufwendiger Schritt. In erster Linie muss man es auch abholen. Das ist ein ganz wesentliches Thema. Und da sind wir auch, glaube ich, einer der innovativsten mit unserer Wastebox.
Das werden wir gleich noch besprechen, was die Wastebox ist. Das ist eine spannende App. Und früher haben wir diese Dinge einfach weggehaut, verbrannt?
Naja, ganz früher ist das einfach alles zusammengeschoben worden, auf LKWs aufgeladen zum nächsten Loch und das wurde dann damit verfüllt. Und da kann man sich vorstellen, was da alles drinnen ist. Es sind oft auch wirklich Schadstoffe drinnen. Also über Asbest brauchen wir gar nicht diskutieren, aber auch verschiedene Fasern, Mineralfasern. Das ist halt früher alles zusammengeworfen worden und in Löchern verschwunden. Und mittlerweile, auch dank der Regulatorien, sind wir dazu verpflichtet, das getrennt zu erfassen oder dann im Nachgang entsprechend aufzubereiten. Mhm.
Valerie, wir haben da eigentlich dann total viel Geld einfach verbuddelt, verbrannt, weggeschmissen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man genauso sagen, Nadja. Das ist die berühmte 10TR-Strategie. Da gibt es nämlich 10 Strategien, die man fahren kann, um Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Und das ist die allerletzte von diesen Strategien.
Was sind die 10Rs?
Die 10R-Strategien dienen eben der Reduktion vom Ressourcenverbrauch. Das ist auf dem Weg in Richtung einer Kreislaufwirtschaft verschiedene Strategien, die man anwenden kann. Reduce, Reuse, Recycle. Und als allerletzte Strategie, da kommt eigentlich dann die Verbrennung erst ins Spiel, weil man nichts mehr anderes mit diesen Stoffen machen kann. Das heißt, das ist durchaus wichtig für das, was dann übrig bleibt. Aber ganz, ganz viel anderes sollte davor gemacht werden.
Also Redesign ist die erste, also dass man Produkte überhaupt erst anders zusammenbaut, damit man sie später eben wieder auseinandernehmen kann.
Genau, es beginnt bei Refuse, also bei dem, was man weglassen kann. Überall, wo man von Anfang an weniger Material, weniger Produkte braucht, da tut man sich gleich einmal leichter, nachher dann die Ressourcen im Kreis zu halten. Das geht dann weiter mit dem Umdenken, mit so Themen wie gemeinsamer Nutzung von Ressourcen, von Rohstoffen, von Produkten, bis dann hin zum wiederaufbereiteten Handy, wie es jetzt mittlerweile die meisten noch kennen. Und dann kommt das Recycling ganz spät ins Spiel und nach dem Recycling, nach dieser Verwertung, dann ganz final eben das Verbrennen.
Berthold, du hast jetzt vorhin diese Wastebox angesprochen. Sag uns mal, was das ist.
Die Wastebox ist eine digitale Plattform, wo wir sicherstellen, dass unsere Kunden, und das kann Gewerbe, Bauindustrie, aber auch Privatkunden sein, das Service einer Abholung von Baustellenabfällen, Baurestmassen und ähnlichen Abfällen ordern können und sich darauf verlassen können, dass das mit zertifizierten und verlässlichen Partnern dann auch abgeholt und verarbeitet wird.
Also da gibt es eine große Baustelle, die eine Firma hat. Und wie ist das dann? Da hat man dann eine App, wo man dann mit der App verfolgt, was ist auf der Baustelle zu finden.
Die Baufirma oder der Privatkunde kann dann auf diese Plattform gehen, die findet man auch im Internet und kann dann dort über diese Plattform die Entsorgung ordern. Wir können alles über die Plattform abwickeln, kann aber auch nachverfolgen, welche Mengen wovon wohin gegangen sind. Wir können CO2-Fußabdrücke nachweisen dadurch. Das ist von einem Wirtschaftsprüfer mittlerweile überprüft und anerkannt und zertifiziert worden. Das heißt auch, für die Zukunft können wir im Prinzip dann für jede Baustelle, was die Entsorgung betrifft, den CO2-Fußabdruck nachweisen.
Das ist ein digitales Projekt.
Genau, das ist ein digitales Projekt. Da haben wir oben diese wunderbare Plattform, die vor allem in Deutschland mit Wahnsinnszuwachsraten wächst. Dort ist das Interesse sehr hoch. In Österreich müssen wir noch ein bisschen, sage ich jetzt einmal, die Werbetrommel rühren. Aber auch da haben wir Wachstumsraten. Das ist die Plattform, die regelt sozusagen die Zusammenarbeit und die Dokumentation und den Fußabdruck. Und dahinter nachgeschaltet mit dieser Plattform verknüpft sind unsere Entsorgungslösungen, wo wir dann die tatsächliche Arbeit mit den Abfällen machen. Das Trüffelschweinwesen, wenn du so willst.
Jetzt muss ich da nachhaken. Eine österreichische Firma entwickelt eine Lösung, die in Deutschland erfolgreicher ist als in Österreich?
Die Zuwachsraten sind in Deutschland größer. Wir haben in Deutschland erst vor 2 Jahren begonnen. In Österreich gibt es das schon seit vielen Jahren. Sage ich jetzt einmal, die Akzeptanz digitaler Lösungen in der Bauwirtschaft lässt manchmal ein bisschen zu wünschen.
Hast du eine Botschaft an österreichische Zuhörer und Zuhörerinnen?
Der Punkt ist der, ich glaube, da geht es weniger um die privaten Bauherren, die sind dem sehr offen. Wir arbeiten sehr eng mit großen Baufirmen zusammen, da funktioniert das auch ganz gut. Dazwischen drinnen müssen wir noch ein bisschen Arbeit machen, das ist im Moment auf unserem Menüplan.
Okay, sehr viel Subtext hier, die Botschaft kommt an. Valerie, ich habe dieses Thema von der Wastebox herausgenommen, weil es so ein Digitalisierungsprojekt ist und weil es uns eigentlich zeigt, wie wichtig die Digitalisierung für Kreislaufwirtschaft ist. Kannst du uns erklären, warum das so ein wichtiger Bereich ist?
Digitalisierung für die Kreislaufwirtschaft ist sowas wie das Gedächtnis, weil was wir gelernt haben in den Betrieben drinnen ist, dass ich die Produkte so lange verfolge, bis ich sie verkaufe. Und die Digitalisierung darüber hinaus erlaubt mir jetzt, das Produkt vom Design, wie du vorher auch angesprochen hast, bis ganz ans Ende mitzuverfolgen und dann wieder rückzuführen. Und da sind natürlich solche Initiativen und Unternehmen wie Saubermacher wahnsinnig relevant, weil bei denen landet dann der Abfall. Und wenn die das nicht messen und nicht digitalisieren, fehlt uns dieses Gedächtnis, was wir mit diesen Materialien machen können, wie die rückführbar sind, wie man die auseinander zerteilen kann, was da drinnen ist. Also der Produktpass ist so ein super Beispiel dafür.
Was ist der Produktpass?
Das ist tatsächlich ein Nachweis von einem Produkt, woraus es besteht, welche Materialien entlang der Produktion eingebaut worden sind, zu welchem Zeitpunkt, die uns dann ermöglichen, rückzuverfolgen am Ende des Lebenszyklus und das wieder auseinanderzunehmen, zu reparieren oder eben zu rezyklieren.
Also ohne Digitalisierung ist Kreislaufwirtschaft eigentlich nicht möglich.
Ohne Digitalisierung ist es ein netter Gedanke, aber ohne Langfristigkeit.
Richtig. Entschuldige, dass ich da hineingrätsche, aber das ist genau der Punkt. Wenn es um die Integration von Mengenströmen geht, ist die Digitalisierung und die Erfassung und der Austausch dieser Daten in der heutigen Zeit lebensnotwendig. Das ist das, was in vielen Bereichen der Bauwirtschaft noch nicht angekommen ist. Wir denken immer noch mit End-of-Pipe-Lösungen.
Was heißt das?
Das geht dann irgendwo in eine Deponie und das wird verbuddelt und das war's. Nein, erst wenn wir die Daten über die Mengenströme haben und erfassen können, wovon wie viel gemacht wird, dann können wir lenken und steuern. Wenn der LKW einfach nur befüllt wird, irgendwo hinfährt, abgekippt und danke, wiederschauen und alles, was ich habe, sind die Masse, aber ich weiß nicht, was drinnen ist, ja, I'm sorry, woher soll ich dann wissen, wo meine wertvollen Materialien hingehen? Mhm. Da verschenken wir Potenzial und deswegen ist die Digitalisierung und die Wastebox in der Darstellung dieser Prozesse und in der Sichtbarmachung so extrem wichtig. Mhm. Und ich schließe damit dann die Kette auch, was den CO2-Fußabdruck betrifft.
Da wollte ich gleich auf dich zu sprechen kommen, Valerie. Kann man jetzt schon wirklich in messbare Zahlen gießen, was uns das an CO2-Einsparung bringt?
ich würde da eher von Materialeinsparungen sprechen im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft. Und im Rahmen von Materialeinsparungen gibt es jetzt ganz neue Studie von Circle Economy, die tatsächlich jetzt beziffert haben, was wir verlieren an Werten in einer linearen Wirtschaft. Und das lässt sich ganz klar herunterbrechen. Für jede 3 Euro an Wert, die wir schaffen in unserer Wirtschaft, verlieren wir 1 Euro an Wert. Das ist durchaus ein enormes Potenzial, das wir noch da schaffen können. Das liegt vor allem eben am Ende des Lebenszyklus, aber eben gerade bei der Baubranche auch entlang des Lebenszyklus vom Gebäude dann.
Also es geht um bares Geld und es geht um Rohstoffe und CO2 letztendlich, weil die Unternehmen ja auch nachweisen müssen, dass sie eine Recyclingquote haben und dass sie CO2 einsparen.
Ja, und es geht um Planungssicherheit, es geht um Versorgungssicherheit in einem Moment, wo wir in Österreich jetzt mit 13,5% Rezyklate nutzen, in unseren Materialien drinnen, die wir verwenden, machen wir uns mit den restlichen Prozent abhängig von internationalen Lieferketten, von denjenigen, die uns da diese Produkte, diese Materialien zuliefern. Und in einem weiteren Wirtschaftswachstum brauchen wir mehr Materialien.
Halten wir diese Zahl nochmal fest, die du genannt hast, 13, irgendwas %. Aber das ist die Zirkularitätsrate. Das bedeutet, dass wir 87% der Rohstoffe nur einmal verwenden?
Das ist die Rate der Sekundärmaterialien innerhalb unserer Materialien, die wir verarbeiten in Österreich.
Das ist wenig.
Das ist 1% mehr als im EU-Durchschnitt, aber es ist weniger, als wir erreichen wollen. Wir wollen 18% bis 2030 in Österreich erreichen und darüber hinaus sollten wir durchaus noch ambitionierter sein.
Global ist die Zahl noch viel niedriger, also wir reden von 7 oder 8%. In der Bauwirtschaft ist in der Tat die Zahl schon etwas höher, vor allem in der Rohstoffindustrie, aber da ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Ich weiß, dass in der Baustoffindustrie Ziegelhersteller, Gipsplattenhersteller, Zementhersteller, wirklich mit Nachdruck daran arbeiten, diese Recyclingraten wirklich nach oben zu bringen. Mhm. Und das haben wir teilweise Recyclingraten von über 50% schon. Aber im gesamtwirtschaftlichen Kontext ist das alles noch viel zu wenig. Da geht noch viel. Und da ist auch viel Geld noch drin.
Könnte diese Krise, die wir jetzt haben, ausgelöst durch den Iran-Krieg, dieser Idee der Kreislaufwirtschaft Nachschub geben? Also könnte das das fördern?
Ja, wir wissen beide, Krisen sind immer die besten Anschubmotoren. Vor 2 Jahren überlegen wir uns die Debatte über die Windräder und Nachhaltigkeit und nachhaltige Energieversorgung. Wer sich da nicht aller gewehrt hat und Volksabstimmungen angeregt hat, letztendlich kräht jetzt kein Hahn mehr danach, weil eine Krise da ist, weil die Leute wirklich an der Zapfsäule und auf ihrer Stromrechnung erkennen, vielleicht müssen wir doch was ändern. Ja? Und da ist es einfach wichtig, dass man nicht einfach jeden Gockel hinterher rennt, einmal das Hirn einschaltet und wirklich überlegt, es ist nachgewiesen, dass erneuerbare Energien die billigste Art und Weise ist, Elektrizität zu produzieren. Es ist in vielen Fällen so, dass rezyklierte Stoffe durchaus wettbewerbsfähig sind und ein wesentlich gesünderer Ansatz, was den Ressourcenverbrauch betrifft und vor allem die Eigenständigkeit und die Autonomie. Und gerade in Europa müssen wir uns auf das besinnen. Das ist extrem wichtig. Und das hat einen volkswirtschaftlichen Wert. Punkt.
Also das ist Industriepolitik.
Ja, Nadja, du hast es auch schon gesagt. Wir machen hier schon einiges in Österreich. Wir haben hier 2 Kontextstudien mittlerweile dieses Jahr auch beziffert. Die Werte dafür für die österreichische Wirtschaft, aber auch unsere Vorreiterbetriebe. Wir haben tolle Pilotprojekte. Da geht es jetzt um Skalierung. Da geht es um Unterstützung. Um Markterschließung. Wir haben ja einiges vorzuweisen und das gilt es jetzt noch auszuweiten.
Mhm. Ich möchte noch kurz ein Projekt ansprechen, Berthold, weil du kommst gerade aus Frankfurt zurück. Ja. Ihr habt in Frankfurt gemeinsam mit deutschen Partnern eine Batterie-Recycling-Anlage gestartet. Worum geht's da?
Batterien sind zum einen ein Wahnsinnsbedrohungspotenzial für die Abfallwirtschaft und zum zweiten ein wunderbarer Ressourcenpool. Es sind seltene Erden enthalten. Nickel ist einer davon. Und dann muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen. In Österreich werden pro Jahr ein paar tausend Tonnen, also 3.500 bis 4.000 Tonnen Haushaltsbatterien verkauft. Das sind diese AA, AAA Batterien, die jeder kennt, aber auch die 9-Volt-Zellen und was halt überall noch so drinnen ist. Ich spreche jetzt noch nicht von den Lithium-Battery-Packs, die wir in Akkuschraubern und sonstigen Geräten noch haben, in Bodenstaubsaugerrobotern und was der Teufel noch alles. Aber das sind Rohstoffe und das sind Rohstoffe voll von seltenen Erden. Und diese Rohstoffe oder diese Batterien sind in der Vergangenheit oft auch im Restmüll verschwunden. Und jetzt komme ich gleich zum Gefährdungspotenzial. Sie verschwinden verstärkt im Restmüll. Und diese Entwicklung ist zurzeit exponentiell.
Das heißt, wir schmeißen sie jetzt noch mehr weg als früher.
Ja, es gibt mehr Batterien und daher tauchen auch mehr Batterien im Restmüll auf. Das ist ein Wahnsinnsbrandrisiko. Kann man sich auf YouTube anschauen, gab es jetzt unlängst erst eine Kampagne von der Ära auch, wo man sieht, was eine simple Knopfbatterie, diese 2032, das ist eine, glaube ich, eine Nickel-Cadmium-Batterie, durch kleine Stoßeinwirkung entzündet die diese Glückwunschkarte, die die betreibt. Und das spielt sich jeden Tag in unseren Sammelfahrzeugen und in unseren Aufbereitungsanlagen ab. Und dann stellen Sie sich vor, Sie haben da Papier- oder Kunststoffabfälle und eine so eine Batterie drinnen, die dann durch mechanische Einwirkung geknickt, gebrochen wird. Es kommt zur Wärmeentwicklung und der ganze Mist brennt.
Und was macht man mit den Batterien? Zum Supermarkt bringen, ja, Sammelstelle
bringen? Her mit leer, Freunde. Bringen Sie die Batterie zurück. Diese Batterien kommen dann auf unsere Anlage in Ginsheim-Gustavsburg. Dort werden sie sortiert. Die größten Mengenströme sind zwei ganz bestimmte Batteriearten. Mit den technischen Details will ich hier niemanden langweilen. Und wir sortieren diese Batterien. Die anderen Batterien werden ganz speziellen Entsorgungsschienen zugeführt, aber 80% des Inputs. Daraus produzieren wir eine Schwarzmasse, die sehr reich an seltenen Erden ist und Metallen, die wir so in Europa nicht haben. Und wir sind mit sehr vielen Industriebetrieben in Kontakt, die schon darauf warten, dass sie das geliefert bekommen.
Jetzt erklär mir mal, wie das Geschäftsmodell dahinter ist, weil eigentlich ist ja euer Geschäftsmodell Müll. Das heißt, je mehr Müll, desto besser, desto mehr Profit.
Ja.
Jetzt sagt sie den Leuten, sortiert das, verwendet eure Sachen länger. Das heißt, eigentlich soll der Müll ja kleiner werden und auch euer Geschäft. Wie verändert sich das Geschäftsmodell?
Ja, das ist etwas, offensichtlich klebt das an meinem Fuße. Überall, wo ich hinkomme, ist großer Transformationsbedarf. Und die Valerie hat das ja eingangs schon gesagt, das ist die letzte Lösung, früher in die Deponie schmeißen oder verbrennen. Am Anfang war unreglementierte Deponierung. Wir haben einfach Löcher aus den Weltkriegen zugeschüttet und später haben wir es einfach irgendwo in die Landschaft gekippt, wo es uns nicht gestört hat oder wo es niemand gesehen hat. Dann ist man auf die Idee gekommen, boah, wir müssen eine Lösung finden. Dann hat man mal geregelte Deponien gemacht. Dann hat man gesagt, boah, das ist, nimmt zu viel Platz ein. Wir müssen das weniger machen im Volumen. Das ist die thermische Lösung. Das ist ja nichts anderes als Volumensreduktion. Und jetzt kommt man drauf, boah, wir schmeißen so viel Wert weg und so viele Ressourcen weg, lasst uns was tun. Und so hat sich auch die Abfallwirtschaft entwickelt. Wir waren am Anfang nur die Lkw-Chauffeure und haben das herumgefahren. Jetzt sind wir, wie soll ich sagen, der Kleber zwischen den Playern. Wir fahren immer noch sehr viel Müll herum, wir leeren aus, wir machen sauber. Aber wir haben auch angefangen zu verstehen, was unsere Partner brauchen und versuchen ihnen zu helfen in den Wertschöpfungsschritten, die sie nicht selber machen können, weil sie die Expertise nicht haben oder weil sie das nicht machen wollen.
Also ihr verdient jetzt auch mit Beratung und so weiter.
Und wir verdienen mit Beratung und wir bieten Services und Lösungen an.
Und wie hat sich das verschoben, der Gewinn?
Also wir integrieren uns immer weiter in die Wertschöpfung und das ist nicht eine Frage, wie sich der Gewinn verschiebt. Wenn wir das nicht tun und uns nicht weiter in eine Kreislaufwirtschaft integrieren, dann werden wir ein Transportunternehmen. Das
und was wärt ihr jetzt? Was ist eure Zukunftsvision?
Unsere Zukunft ist, dass wir ein wesentlicher Player in der Kreislaufwirtschaft sind, ein Vermittler, ein Enabler und wie gesagt ein Partner, um diese vielen Player an einen Tisch zu bringen und die optimale Lösung darzubringen. Weil, wie gesagt, ein Industrieunternehmen, und ich komme aus der Industrie, wir können uns nicht mit 20 Leuten ständig an den Tisch setzen und Lösungen suchen, dafür sind dann wir da.
Es ist auch aus der Außenperspektive sehr spannend zu beobachten, wie sich die Branche verändert und wie hochrelevant sie auch ist. Also ich habe vorher die R-Strategien angesprochen. Diese R-Strategien brauchen ein Ökosystem, die brauchen die Infrastruktur, damit das überhaupt alles machbar ist. Und Betriebe wie Saubermacher sind genau diese Infrastruktur, die es braucht. Diejenigen, die dann die Daten haben, um die Logistik, um die Rückführung, um die Beratung sicherzustellen und damit eigentlich tatsächlich einer der Ökosystemplayer, die es braucht.
Und Vorbild. Für andere.
Können Vorbild sein, wenn sie eben diesen Transformationsaufruf verstehen als einen, der eine Gestaltungsmöglichkeit für sie ist und nicht verharren, indem dass man Abfallwirtschaft gleichsetzt mit Kreislaufwirtschaft.
Genau, du sprichst mir aus der Seele. Danke, Valerie, weil das ist es. Entsorgung oder Abfallwirtschaft ist nicht gleich Kreislaufwirtschaft. Wir müssen uns in diese Richtung bewegen. Wir sind dann kein Entsorgungsunternehmen mehr, wir sind dann ein Kreislaufwirtschaftsunternehmen.
Das ist der Systemwandel.
Daten, Verständnis, Expertise, Infrastruktur dazu. Das ist bei uns, weil es bedarf auch die Batterierecyclinganlage. Das sind zweistellige Millionenbeträge, die da investiert werden. Das macht für niemanden anderen einen Sinn und vor allem für Materialien und Wertstoffe, die in der breiten Masse sind. Wenn wie in einem Industriebetrieb an einer Stelle zehntausende Tonnen von Aschen oder Schlacken anfallen, die kann ich vor Ort machen. Aber wenn jetzt die Batterien bei jedem in der Kramasuri-Lade drinnen liegen oder wo man sie halt hat, wo man sie hinschmeißt, wenn man sie nicht mehr braucht, nee, einstecken in einen Sackerl, mitnehmen zum Lebensmittelhandel oder zum Baumarkt, wo diese her mit Leerkanister sind und Boxen sind und rein damit. Ja.
Und da gilt es auch, dass wir umdenken als Gesellschaft und Wirtschaft insgesamt zu dem Thema, weil Batterien sind ein super Beispiel von Rohstofffragen, von Abhängigkeiten. Über 95% der Rohstoffe, die dafür in Europa genutzt werden, kommen aus China, kommen aus anderen Bereichen der Erde. Wir haben schon wahnsinnig viel davon innerhalb Europas liegen. Ich verstehe das als einen Wert, den ich nicht entsorge, sondern einen Wertstoff, den ich rückführe, damit wir uns weiter hier gestalten können.
Ja. Und bitte auch als Bedrohungspotenzial verstehen. Nein, eine Frage. Du kennst die Müllfahrzeuge, die so herumfahren. Wenn der voll ist, sind da ungefähr 8 Tonnen Müll drinnen. Was glaubst du, wie viele Batterien da drinnen sind?
Ich habe keine Ahnung.
Sag mir eine Zahl.
Ich weiß es nicht, Tausende.
Naja, Tausende wären ein bisschen viel, aber danke für die Einschätzung. Es sind ungefähr 230. Wir haben gerade erst in einem ländlichen Bereich einen Müllwagen komplett ausgeleert und mal wirklich nur die Batterien ausgesucht. Also nicht wir, das war die Montana-Universität in Leoben und die haben eine Studie darüber gemacht. 230 Batterien.
Davon, die Feuer fangen könnten.
Die eine Feuergefährdung nicht nur jetzt für die Anlagen, sondern natürlich auch für die Mitarbeiter sind. Aber das sind ja auch zum Teil giftige Stoffe. Da sind Nickel-Cadmium-Batterien dabei. Die gehen dann irgendwo hin. Die landen im schlechtesten Fall auf einer Deponie, im besten Fall in der Verbrennung. Im allerbesten Fall können wir sie rausglauben. Aber so eine kleine Batterie aus dem Abfallstrom zu finden, das ist nicht einfach. Und deswegen wirklich mein Appell an die Hörerinnen und Hörer, nehmt die Batterien und bringt sie bitte zurück.
Ja. Okay, der Appell ist angekommen. Jetzt möchte ich zum Schluss noch das große Thema aufmachen, warum wir an diesem Beispiel Saubermacher so gut sehen, welche Hürden die Kreislaufwirtschaft noch hat. Da gibt es 2 große Hürden. Das eine ist, dass Primärrohstoffe immer noch billiger sind, als wenn ich einen Sekundärrohstoff nehme. Und das zweite ist das Abfallrecht. Das wird sogar als Gefängnis bezeichnet. Valerie, kannst du uns diese 2 Probleme erklären?
Grundsätzlich in einer Wirtschaft, in der wir Produkte und Materialien nicht so handhaben und so gestalten, dass sie am Ende wiederum rückgeführt werden können, ist es natürlich besonders aufwendig, diese wieder zurückzuführen.
Also es kostet einfach Geld.
Das ist aufwendig, das ist mit viel Logistik verbunden. Da gehört einfach umgedacht von Anfang an, dann können wir uns auch hier stärker annähern an die Primärrohstoffpreise. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt da drinnen in der Fragestellung der Kosten, wie du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch die Priorisierung von Primärmaterialien ganz häufig oder auch externalisierte Kosten, also Kosten, die durch diese Primärrohstoffe entstehen.
Also das heißt Umweltkosten. Die sind nicht im Preis drinnen.
Die sind natürlich nicht im Preis drinnen. Da gibt es verschiedene Regularien, die in diese Richtung gehen. Aber grundsätzlich sind die nicht mit enthalten oder werden zumindest nicht weitergegeben vom Staat an die jeweiligen Unternehmen, die diese auf den Markt bringen.
Das heißt, das ist kein ehrlicher Preis.
Es gibt einen unfairen Wettbewerbsvorteil, vor allem bei, sagen wir mal, beispielsweise Plastik. Ja, Primärrohstoff, Sekundärrohstoff. Also das ist das eine Thema. Dann geht es natürlich auch um Qualitäten. Ja, also wir haben Qualitätsunterschiede in manchen Bereichen bei den Primärrohstoffen. Bei anderen sind die genau gleich gut. Aluminium ist ein super Beispiel. Und hier muss man einfach sicherstellen, dass die Transparenz voll da ist. Welche Materialien haben wir? Sind die gleich wertvoll? Sind die gleich nutzbar? Gibt auch oft Zielkonflikte dann natürlich. Das eine ist vielleicht CO2-einsparender, aber dafür ist das Gewicht größer. Also da gehe ich jetzt schon wirklich in die Details hinein. Aber es ist nicht so einfach, ist vielleicht die Zusammenfassung. Mhm. Und deswegen gibt es genau dafür Expertinnen, die sich damit auseinandersetzen. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, das Thema des Abfallrechts, ist natürlich ein hochrelevanter, der oft diskutiert wird. Ein bisschen um das zu verteidigen. Es gibt dieses Abfallrecht natürlich mit gutem Grund.
Na, beim Abfallrecht, glaube ich, muss man mal erklären, worum es da geht. Wie lange ist ein Produkt und wann wird es Abfall? Mhm. Und wenn es Abfall wird, dann gibt es plötzlich Auflagen.
Genau, also es geht um diesen Begriff vom Abfallende. Es braucht sozusagen diese Kriterien, wann der Abfall wieder zum Produkt oder zum Rohstoff wird. Da gibt es aktuell einer Unmenge an Vorgaben, die immer schwieriger zu handhaben werden. Da ist natürlich ein guter Begriff auch die Dereglementierung bis zu einem bestimmten Punkt. Bei manchen Aspekten, wo man herausgefunden hat, das ist nicht vereinbar mit einer Kreislaufwirtschaft. Aber Bertolt, du kannst vielleicht hier gut aus der Praxis erklären, wo ihr an diese Grenzen stoßt.
Unter der letzten Bundesregierung wurde eine Verpflichtung eingeführt, dass Abfalltransporte mit der Bahn stattzufinden haben, weil wir führen ja ganz schön viel Mist durch die Gegend. Als Industrie habe ich das begrüßt, weil wir sind ein Single Point of Arrival, wenn man so will, in einem Werk mit einem Bahnanschluss. Wir haben sowieso einen Großteil unserer Rohstoffe bereits mit der Bahn angeliefert. Und dann habe ich gesagt, okay, wir sind auch ein großer Nutzer von Recyclingstoffen und alternativen Roh- und Brennstoffen. Auch das können wir mit der Bahn bringen, kein Problem. Es hat dann schon ein bisschen gedauert, bis das funktioniert hat, aber das ging. Jetzt bin ich auf der anderen Seite und jetzt muss ich sagen, mittlerweile hat sich das Gesetz verschärft. Damals waren für Transporte über 300 Kilometer die Bahn zuständig. Oder sollten wir die Transporte auf die Bahn verlagern? Mittlerweile gibt es eine Verpflichtung für Abfalltransporte über 100 Kilometern. Da gibt es eine Plattform dann dafür, da muss man eintragen, damit die ÖBB rückmelden kann oder andere rückmelden kann. Und ja, diese Destination kommen wir fahren. Da muss man natürlich entsprechend dokumentieren und eintragen. 97% dieser Anfragen bleiben unbeantwortet, weil die Kapazitäten einfach nicht da sind. Und dann hat man noch das Problem, wenn man dann einmal ein Angebot bekommt, ist das wesentlich teurer, als auf der Straße zu fahren. Und dann komme ich jetzt ganz ketzerisch und sage, okay, die Sekundärrohstoffe müssen wir teuer mit der Bahn fahren, aber der Primärrohstoff kann mit dem LKW angeliefert werden. Egal von wo er kommt und wie viel Kilometer er gemacht hat. Und da sage ich, sorry, das ist jetzt nicht im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Zum einen, und ich verstehe es aber auch, die Industrie sagt, naja, Moment, ihr könnt uns nicht dort, wo wir eh schon abhängig sind, auch noch zwingen. Aber dann könnt ihr nicht die Sekundärrohstoffe künstlich schlechter stellen und dann noch mit einem bürokratischen Aufwand versehen, weil wir müssen diese Transporte eintragen.
Okay, also jetzt haben wir zwei Benachteiligungen eigentlich besprochen, nämlich die unehrlichen Preise, also dass die Primärrohstoffe billiger sind, weil einfach die ganzen Zusatzkosten nicht mit eingerechnet werden.
Und wir machen die Sekundärrohstoffe auch noch teurer, weil wir sagen, nein, ihr müsst mit der Bahn fahren, weil das ist nachhaltig. Mhm. Unterschreibe ich sofort. Super.
Ja, aber nicht zu Ende gedacht.
Nicht so ganz. Also gut gedacht, aber in der Umsetzung im Moment noch nicht möglich, weil die Railcargo schreibt rote Zahlen im Moment und rauft, dass sie zusammenkommen. Auch schwierig für sie. Sie haben die Kapazitäten einfach nicht. Sie haben das Wagenmaterial nicht. Sie haben die Slots nicht. Ist schwierig, ja, weil auch einen Ganzzug Müll zusammenzubringen, das sind fast 1000 Tonnen, das muss man mal zusammenbringen, logistisch und infrastrukturmäßig. Soweit sind wir noch nicht.
Aber jetzt haben wir doch die Kreislaufwirtschaft als Teil unserer Industriestrategie. Ja. Und wir haben auch eine österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie. Ja. Und die EU arbeitet ja jetzt an einer neuen Strategie bis Ende des Jahres. Wird das diese Probleme lösen?
Das ist ein Anschieber und da widerspreche ich der Valerie ein bisschen oder sage ich jetzt mal dem Eindruck, der jetzt hier entstanden ist, ja, die Gesetzgebung hindert uns daran. Sage ich jetzt mal, das Regulativ und das Abfallrecht, wenn man so will, ist auf der einen Seite ein Boost und auf der anderen Seite eine Bremse.
Und, also vom Boost habe ich noch nichts gehört.
Naja, ich war viele, viele Jahre im Ausland unterwegs und habe dort auch mit Abfallwirtschaft zu tun gehabt. Und das, was ich dann dort versucht habe, mit den verschiedenen Regierungen und Ministerien umzusetzen im Bereich Kreislaufwirtschaft, ich bin immer mit dem österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz gekommen und mit der Deponieverordnung und ALSAC und habe gesagt, schaut, das ist eine Methode, um Mengenströme einmal zu kanalisieren, ganz grob. Ich sage nicht, ihr müsst alles, was da jetzt steht, umsetzen, aber die Grundideen, die da drinnen stehen, die sind notwendig. Und die sind notwendig zum Schutz der Umwelt, der Personen, aber enablen auch die Kreislaufwirtschaft und die Entsorgungswirtschaft überhaupt Sachen zu machen. Wenn es das Regulativ nicht gäbe, würde ja jeder machen, was er will. Und sage ich jetzt einmal, das ist in einer idealen Welt, wo alle hehre Ziele verfolgen. Der Apfel geht immer den Weg der geringsten Kosten. Und wenn ich eine Möglichkeit eröffne, dass ich mit dem 2000 Kilometer quer durch Europa in irgendein Loch fahre, dann wird das passieren. Es wird jemanden geben, der das tut.
Und deswegen habe ich vorher gemeint, dass Abfallrecht per se schlecht zu reden, ist nicht das, worauf es hinausläuft, weil das Abfallrecht ist entstanden in einer Zeit, in der es wirklich um Gesundheits- und Umweltschutz gegangen ist. Und dafür ist es auch wichtig. Aber es ist gedacht gewesen in einem linearen System, wo es darum geht, am Ende dann sicherzustellen, dass Umwelt und Gesundheit nicht gefährdet werden. Und jetzt müssen wir dieses Abfallrecht einfach umdenken in einem zirkulären System, wo möglichst früh möglichst viele Materialien gleich wieder in die Nutzung geraten, bevor sie eben am Ende ihres Lebenszyklus stehen.
Und das werden wir machen mit dieser kommenden Gesetzgebung.
Es wird kein einzelner Wurf sein.
Hier ist jetzt gerade Weihnachten. Wünscht euch was?
Das sind fromme Wünsche, wenn ich das gleich fortsetzen kann. So funktioniert das leider halt nicht, weil wir können uns hier hinsetzen oder 100 Experten um den Tisch und wir werden ein wahnsinnig perfektes System zusammenbringen. In der Umsetzung werden wir dann genauso kläglich scheitern. Das ist einfach ein Prozess, den wir uns zugestehen müssen. Ich bin schon sehr froh, dass die Kommission, aber auch die österreichische Bundesregierung und die verantwortlichen Ministerien das erkannt haben. Wir bewegen uns in eine richtige Richtung und ich glaube, das wird ein ständiger Dialog und ein gegenseitiges, kann ich fast sagen, Gängeln sein, wo jeder einmal ein bisschen aushaut. Aber ich glaube, es gibt einen Konsens darüber, in welche Richtung es geht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Dann schließen wir es ab. Ganz zum Schluss gehen wir full circle. Wie schließt sich der Kreis in der Abfallwirtschaft?
Der schließt sich dort, wo Mülltrennung eben nicht mehr als Ende von der Kette verstanden wird, sondern als Anfang von der nächsten Wertschöpfungskette und wir so Kreisläufe schließen und nicht einen.
Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir unsere wertvollen Rohstoffe nicht einfach im Boden vergraben oder wegschmeißen, sondern dass wir da auf Schätzen sitzen, die wir heben wollen. Danke euch.
Danke dir.
Danke.
Das war's für heute bei Full Circle. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schau in unsere Shownotes. Dort findest du den direkten Link zu unserem Substack-Newsletter und unserer Steady-Community. Mit eurem Support über Steady können wir Full Circle weiterhin unabhängig produzieren. Und wir bedanken uns auch für die Startförderung von der Wirtschaftsagentur Wien. Bis zum nächsten Mal.